Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf www.spiele-podcast.de. Und das Ganze entsteht in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und das finden Sie im Internet auf gelegenheitsspieler.de. All dieses konnte man schon dem Vorspann entnehmen. Und alte Hörer werden sich wundern, warum sabbelt der denn die ganze Zeit alleine? Da war doch noch jemand. Genau, und der hat nämlich eine sehr freudige familiäre Ereignis-Tat vollbracht, beziehungsweise ist da einiges passiert. Deswegen ist er jetzt etwas schwieriger erreichbar. Ich bin da noch froh, Hoffnung, dass in den nächsten Tagen da auch eine wieder gemeinsam erzeugte Folge vom Spiele-Podcast mit Christian zusammen hier an dieser Stelle publiziert werden kann. Bis dahin muss ich, zumindest um zu überbrücken und nicht den letzten Hörer zu verlieren, versuchen, vielleicht mal alleine was zu reißen. Macht ja nichts, man lernt ja an seinen Aufgaben bzw. wächst an selbigen und das mache ich dann auch gerne. Und bevor ich jetzt hier eine Minute lang komplett sinnlos rumgequatscht habe, fange ich einfach mal an und erzähle ein wenig über Gambit 7. Das Ganze ist erschienen bei Days of Wonder, neu dazugekommen in die Riege der Gesellschaftsspiele bzw. insbesondere vielleicht sogar kann man es einsortieren in den Bereich der Partyspiele, nämlich auf der Spielemesse in Essen 2008. Ist also noch relativ neu und wir beim Spiele-Podcast haben es trotzdem schon getestet. Das Ganze ist eine Art Ratespiel mit insgesamt 700 Fragen, die darauf warten, von den Spielern beantwortet zu werden. Gambit 7 spielt sich in zwei Schritten. Zunächst muss jeder seine geschätzte Antwort auf die gestellte Frage auf eine verdeckte Tafel schreiben. Hierbei handelt es sich stets um eine Zahl, wie etwa die Anzahl der Stufen vom Eiffelturm in Paris. Und wer weiß die schon auswendig? Diese Antworten werden dann der Höhe nach sortiert. Im zweiten Schritt nun kann jeder seine beiden Setzsteine auf die ausliegenden Bereiche legen, von denen er glaubt, dass dort die Lösung liegen dürfte. Also, wenn wir jetzt wieder das Beispiel mit dem Eiffelturm in Paris nehmen, dann hätten wir da zum Beispiel vielleicht jemand, der sagt, das sind 100 Stufen. Dieser Idiot. Naja gut, der andere sagt vielleicht 1000 und der letzte sagt 10.000. Und wenn ich jetzt also meinen Stein auf die 1000 lege, dann behaupte ich damit, dass es zwischen 1000 und 10.000 ist. Wenn ich es auf die 10.000 lege, behaupte ich damit, es liegt zwischen 10.000 und 100.000. Und wenn ich es auf 100.000 lege, behaupte ich damit, es liegt über 100.000 Stufen. Es gibt auch noch ein Feld, wo man drauflegen kann, wenn man sagt, na, die waren ja alle viel zu hoch. Es ist sozusagen so ein bisschen nach dem alten Der Preis ist heiß Motto, es darf schlichtweg nicht überboten werden. Man merkte schon, man muss auch nicht auf die eigene Schätzung setzen. Das kann man natürlich machen, um damit ein bisschen zu zeigen, dass man sich selber für toll hält. Aber wenn man merkt, ach, die anderen scheinen ja so viel anders zu sein wie ich oder da irgendwo merkt, ach, da ist vielleicht so ein Abstand, der klingt irgendwie doch wahrscheinlicher als meine eigene Schätzung, kann man auch auf die anderen setzen. Dafür hat man zwei Steine, ist so ein bisschen wie beim Poker bzw. beim Roulette. Ja, und die schmeißt man da drauf und hat auch noch ein bisschen Zeit dafür. Das bedeutet nämlich, bis zum Ablauf der Zeit kann man auch wie so ein bisschen bei der 1, 2 oder 3 die Dinger dann hin und her schieben. Und erst wenn die Zeit durch die Sanduhr durchgelaufen ist, dann ist vorbei. Dann kommt die Auswertung. Wie kann man es nicht anders erwarten? Richtige Tipps, da bekommt man Punkte. Eine Besonderheit ist dabei der dritte Setzstein übrigens, der Gambit. Das ist eigentlich der Stein, der fast am meisten Spaß macht. Wer diesen nämlich legt, geht praktisch wie beim Poker all in. Dann liegt man denn damit richtig, so versiebenfacht sich die bis dahin erspielte Punktzahl. Hat man allerdings erst 0, naja, das ist das Siebenfache natürlich weiterhin 0. Man sollte also schon ein paar Punkte haben. Das Problem ist natürlich, und das ist ähnlich wieder wie beim Poker All-In, liegt man nämlich falsch, fällt man komplett auf 0 zurück. Wer schließlich nach 7 Runden die meisten Punkte hat, Überraschung, Überraschung, der gewinnt. Ja, die Fragen sind in der Regel so aufgebaut, dass man die exakte Lösung nicht weiß. Somit muss man schätzen und geschickt seinen Setzstein verteilen, denn die maximale Punktzahl erhält man nur, wenn man alleine auf die richtige Lösung setzt. Aber immerhin, es gibt ja sonst auch noch ein paar Punkte und es kann ja auch noch der Gambit dann irgendwann gesetzt werden und damit ordentlich Punkte gescheffelt werden. Somit hat dieser Gambit eigentlich gerade die zentrale Bedeutung in der Endphase. Ermöglicht er es doch, von einem der hinteren Plätze noch an die Spitze zu stürmen. Wenn dieses aber wieder fast alle machen, so sollte man sich entweder recht sicher bei der Lösung sein oder nur normale Steine setzen und hoffen, dass die anderen sich verkalkulieren. Und das kommt relativ häufig vor. Ich habe das Spiel jetzt schon öfter gespielt und es ist immer mal wieder interessant zu sehen, wer ist denn risikobereit und versucht am Ende, ist ja egal, ich kann eh nicht mehr gewinnen und alle legen drauf und nachher ist dann doch einer dann Gewinner, der einfach nur konservativ seinen ganz normalen Setzsteine gelegt hat. Ich zitiere da einfach mal aus meinem Fazit vom Magazin Gelegenheitsspieler. Das kann doch keiner nachlesen, weil das erscheint erst in der Magazinausgabe Anfang Februar. Aber hier hört man das schon als besonderes Schmankerl für die Wartezeit, bis Christian wieder dabei ist. Schon hier. Genau, Gambit 7, so schreibe ich da, haucht dem Genre des Ratespiels neuen Wind ein. Gerade die Kombination aus Raten und Pokern macht seinen Reiz aus. Durch den Gambit können selbst Mitspieler, die die meisten Runden kaum gepunktet haben, mit etwas Risikofreude und Glück noch Sieger werden. Damit bleibt es die gesamte Spielzeit über spannend. Ja, was will man mehr? Da die Fragen in der Regel so gestaltet sind, dass sie kaum einer exakt beantworten kann, ist die Gefahr gering, dass Alleswisser, ja, und die gibt es leider immer mal wieder, leider für die, die nicht Alleswisser sind übrigens, also dass diese Alleswisser die Partie dominieren. Die Gefahr besteht eben nicht. Das wollte ich, glaube ich, mit diesem Satz sagen. Angenehm ist neben den einfachen Regeln auch die kurze Spielzeit von ca. 30 Minuten. Dies lädt zu einer weiteren Partie ein. Mit 700 Fragen dauert es auch ein wenig, bis sich die Aufgaben wiederholen. Insgesamt ein empfehlenswertes, wenn auch etwas teures Ratespiel, das ausgesprochen familientauglich ist. Also ich habe selbst mit meinen Eltern gespielt und die hatten einen Mordspaß dabei. Die mögen sonst gar nicht so gerne Brettspiele, aber selbst mein Vater, gut, aber ich will hier gar nicht über Familiengeschichten berichten. Das langweilt ja nur und ich bin auch schon über 6 Minuten. Das ist ja fast ein Drittel von dem, was ich mit Christian produzieren würde. Und damit ihr weiterhin Christian vermisst und hoffentlich ihm dann auch bittet, dass er bald wieder dabei ist, mache ich hier einfach mal Schluss. Genau. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt und es kann ja nur besser werden und ich bin fester Überzeugung, demnächst geht's wieder dann und dann im Übrigen mit Dominion. Das haben wir uns fest vorgenommen, das wollen wir einsprechen, das haben wir beide schon so oft gespielt. Da soll auf jeden Fall ein Podcast drüber entstehen. Diese Woche noch, vielleicht auch nächste. Also dranbleiben auf spiele-podcast.de. Mein Name ist Henry und den, den man jetzt nicht gehört hat, der sitzt in seiner hallenden Küche, das ist der Christian. Bis bald, auf Wiederhören und tschüss.